wie gross ist das Gebiet von der Ukraine, wo heute mutmaßlich mineversucht ist?
Man redet heute von ca. 134.000 Quadratkilometern. Das entspricht ungefähr dem 3- bis 4-fachen der Schweiz oder ungefähr 20 Millionen Fußballfeldern.
Und damit sind wir schon im Thema drin vom heutigen Tech Talk. Es geht um Minenräumung, tatsächlich um Menschenleben retten. Bei uns ist der Philipp von Michaelis. Du bist Mitbegründer von der Firma GCS, die Minenräumungsgeräte herstellt. Wie kommt man auf die Idee, sich für Minenräumung zu engagieren?
Ja, eine gute Frage. Ein bisschen wie die Jungfrau zum Kinde. Ich bin weder habe ich einen militärischen Background noch bin ich in der Minenräumung groß geworden. Ich bin auch nicht als Unternehmer geboren. Aber vor 20 Jahren gab es die Opportunität, in dem Bereich eine Technologie zu übernehmen und darauf aufbauend eine Firma zu gründen. Und die Chance habe ich ergriffen.
Ich sage jetzt mal, behaupte mal, du glaubst als immerwährende Böse im Mensch, weil wenn es das mal nicht mehr gibt, dann gibt es auch keine Mine mehr und dein Geschäft ist obsolet.
Ja, die Gegenwart lässt das vermuten. Dem ist aber nicht so. Ich hätte schon vor 10, 15 Jahren sagen können, wenn es ab dem Zeitpunkt keinen Konflikt mehr geben würde, würde uns die Arbeit nicht ausgehen. Dem ist heute immer noch so, leider.
Ihr habt eigentlich Innovation auf dem Markt, die nicht nur Menschenleben retten kann, weil Minen geräumt werden, sondern auch die klassischerweise nach Minen suchen. Ich habe die Bilder im Kopf, wie man so mit Metalldetektoren über Felder läuft, die schweren Blei-Ausrüstungen. Bei euch ist das ganz anders. Kannst du kurz sagen, was ist denn die Innovation? Wieso ist das bei euch nicht mehr so?
Ja, also wir benutzen schon noch die bewährten Methoden, auch mit Detektoren zu arbeiten, aber die Innovation ist hier, dass wir sehr stark technologieorientiert sind, dass wir also schauen, welche Technologie kann man heute einsetzen, um die Arbeit schneller, sicherer, kosteneffizienter zu machen, insbesondere hier die mechanische Minenräumung, und wir kombinieren das mit sehr viel Anwendungswissen, also Kompetenz vor Ort.
Und jetzt schauen wir uns an, wie das genau funktioniert. Der Schweizer Fernsehen hat letzthin einen Beitrag gemacht über GCS. Aus dem sehen wir jetzt ein paar Bilder. Und Philipp tut uns direkt kommentieren, was wir sehen.
Wir sehen hier den GCS 200, unser Flagship-Projekt. Und bei der Ausbildung von ukrainischen Kunden, hier schon beim ersten Einsatz mit dem Fräsanbau. Und wenn der Einsatz dann real passiert, dann sehen wir auch entsprechende Detonationen, wie hier auf einem anderen Projekt.
Bumm. Also jetzt ist schon für Mine getroffen.
Genau, das ist eine Panzermine, ganz klar. Bei einer Personenmine wäre die Detonation deutlich kleiner, aber auch die Panzermine verursacht keinen größeren Schaden an der Maschine.
Was ist jetzt da die wichtige technische Innovation?
Also erstmal ganz wichtig, dass man den Menschen aus der Risikozone nimmt. Also wir nutzen in der Regel fernbediente Lösungen und dabei mit verschiedenen Anbauteilen, die also hier die sichere Arbeit im Minenfeld ermöglichen.
Also es wird auch der Boden aufgefräst und mit dem wird dann unter Umständen die Mine, wenn es eine hat, ausgelöst und ja, die detoniert.
Ganz genau. Also es kommt darauf an. Also wir bearbeiten jeden Quadratzentimeter bis zu einer gewissen Tiefe. Das können 25, 30 Zentimeter sein. Und das Ziel ist, dass die Mine unschädlich gemacht wird. Das kann da passieren, indem sie zerstört wird oder wirklich detoniert.
Und dann habt ihr auch noch so eine Lösung, wo es nicht ums Fräsen geht, sondern eigentlich mit drehenden Ketten auf den Boden richtig aufgeschlagen wird.
Also genau. Es gibt zwei Methoden. Einmal wirklich das Fräsen und das Schlägeln. Das wäre dann ein Schlägelanbau, wo wir mit rotierenden Ketten auf den Boden schlagen. Der Auslösemechanismus ist hier ein bisschen anders. Man muss immer darauf achten, mit was für einer Gefahrenlage habe ich es zu tun, um dann zu entscheiden, welche Konfiguration man dann einsetzt.
Jetzt haben wir vorne gesehen, Detonationen, richtige Minen, die eben explodiert. Jetzt würde ich als Laie meinen, ja gut, dann zerfetzt das ganze Fahrzeug.
Das hat ein bisschen was mit Physik zu tun. Wir haben hier insbesondere bei der Fräse einen sogenannten offenen Korbbau. Das heißt, die Druckwelle, die entsteht, die normalerweise zu der Zerstörung führen würde, die kann durch diese offene Konstruktion entweichen und dadurch ist der Schaden minimal.
Also das Fahrzeug geht nicht kaputt, wenn eine Mine detoniert?
Kaputt schon mal gar nicht. Es kann ein Schaden entstehen. Dafür muss man dann für die entsprechende Infrastruktur sorgen, dass dieser Schaden dann auch sehr schnell behoben werden kann.
Genau, und das ist ja ein wichtiges Gehör zum Paket. Eigentlich dürft ihr nicht nur die Minengeräte, Plattformen ausliefern, sondern eben auch die Wartung anbieten vor Ort. Also es gehen Mitarbeiter und Mitarbeiter von euch mit. Sind denn jetzt Leute in der Ukraine von euch tatsächlich im Einsatz?
Ja, auf jeden Fall. Also grundsätzlich, wir sehen uns als Lösungsanbieter. Das heißt, wir liefern die Technologie, die relevanten Produkte, aber auch gleichzeitig die notwendige Infrastruktur. Das kann Ausbildung sein, das können Werkstätten vor Ort sein. In der Ukraine selber haben wir in den letzten 3-4 Jahren eine große Infrastruktur aufgebaut. Wir sind also völlig autark mit lokalem Personal, um dort unsere Kunden zu betreuen.
Okay, jetzt eben, ihr macht eine Plattform. Dazu ist nicht nur die Fräse ein wichtiger Teil, sondern es ist tatsächlich ein ganzer Fächer von Möglichkeiten. Schauen wir uns das mal an.
Der Lösungsansatz wird hier sehr gut deutlich. In der Mitte zum Beispiel haben wir eine Detektionslösung, auf der rechten Seite eine Manipulationslösung und links die besagte Fräse. Im Zentrum die Plattform mit einer Standardschnittstelle.
Und das alles zusammen ist im Prinzip ein Paket an diesen Instrumenten, die ich zur Verfügung stelle, um meine Felder ganz zu räumen.
Ganz genau, das ist die Idee. Es gibt da einen recht standardisierten Prozess. Man fängt mit einem Survey, einer Analyse erstmal an und entscheidet dann.
Also vor Ort?
Vor Ort, definitiv, mit den lokalen Behörden oft, um dann zu entscheiden, wie sieht der weitere Prozess genau aus.
Jetzt machst du auch etwas Gutes, konkret unser Unternehmen rettet tatsächlich Menschenleben, nicht nur mit übertragenem Sinn, sondern sehr direkt. Gehst du am Abend ins Bett und denkst, heute habe ich wieder etwas Gutes gemacht?
Ich habe meistens ganz viele Gedanken im Kopf, was das Geschäft angeht, und ich bin auch gerne ehrlich und sage, wir sind Unternehmer und haben das Ziel, ein nachhaltiges Unternehmen auf die Beine zu stellen oder entsprechend zu entwickeln. Die Tatsache, dass wir einen Purpose haben, also wirklich schon einen guten Zweck dienen, macht es natürlich einfacher.
Was sind denn das für Leute, die bei euch arbeiten? Was für Fachkräfte habt ihr bei euch?
Ja, das ist sehr breit gefächert. Wir brauchen natürlich sehr viel technisches Personal, also Entwickler auf der einen Seite, Ingenieure, mechanische Experten, Experten für Hydraulik, Elektronik, aber auf der anderen Seite dann auch wieder Experten für das Einsatzwissen, also oft mit einem militärischen oder auch humanitären Background.
Jetzt habe ich gelesen, dass ihr einer der grössten Minenräumungsanbieter sind weltweit. Korrigiere mich, wenn das nicht so ist. Wie viele Leute sind denn für GECS überhaupt tätig?
Also definitiv, ich darf sagen, wir sind sicherlich führend auf dem Gebiet. Wir haben gut 200 Mitarbeiter verteilt über die Schweiz, aber auch unsere Einsatzmärkte. Und umsatzseitig sind wir bei 60, 70 Millionen Franken im Jahr.
Okay. Du hast schon angetönt, der Hauptsitz von euch ist in der Schweiz. Das hat mich jetzt einfach ein bisschen erstaunt, weil jetzt gerade die Verteidigungsindustrie von der Schweiz hat ja wegen unserer sehr restriktiven Ausfuhrbestimmungen nicht nur gute Zeit im Moment. Sieht das für euch aus?
Ja, wir bekennen uns natürlich zum Standort Schweiz. Das hat zu tun mit dem grundsätzlichen Renommee, Zuverlässigkeit, Qualität, aber auch dem Neutralitätsaspekt. Die Tatsache, dass die Schweiz hier restriktiv ist, was Verteidigung angeht, macht es nicht einfacher, aber wir haben das Gefühl, dass wir mit unserem Einsatzzweck hier in der Regel auf positive Resonanz stoßen.
Wie sieht es aus, näher zu der ETH? Ist das auch ein Aspekt, der für euch wichtig ist, oder?
Definitiv. Eine unserer Prioritäten ist die Entwicklung hin zu mehr Technologie. Und da suchen wir also auch den Kontakt zu akademischen Einrichtungen wie der ETH und sind hier auch im Austausch, um Produkte weiterzuentwickeln. Wir haben noch eine Tochtergesellschaft, die sich mit dem Thema Störsendern, also Jamming, beschäftigt. Mhm. Und auch mit der sind wir in der Schweiz ansässig. Und hier wird durchaus viel Forschung betrieben, um entsprechende Lösungen zu entwickeln.
Ich mache viel Forschung in der Schweiz, sie haben einen Produktionsstandort, aber auch in Deutschland. Ist das ein Vorteil jetzt für so ein Produkt, dass man aus einem neutralen Land raus kann liefern? Oder spielt das keine Rolle auf dem Markt?
Also es spielt eine Rolle, dass wir als Schweizer Unternehmen unsere Produkte anbieten. Das wird in der Regel positiv aufgenommen. Die Tatsache, dass wir in Deutschland auch noch einen Standort haben, ist historisch bedingt. Wir haben aber auch in Polen einen Standort, wo auch Entwicklung und Produktion betrieben wird. Insofern, wir folgen ein bisschen dem Trend, dass man sich doch noch ein bisschen globalisieren muss, um hier wettbewerbsfähig zu sein.
Jetzt so eine Fräse oder das Fahrzeug dazu kostet unter 1 Million. Ich habe gefunden, das ist jetzt aber noch günstig.
Uns ist eigentlich wichtig, eher so der Return on Investment, also was mache ich mit diesem Investment, was kommt hinten mal raus, und auf der Investitionsseite, es beginnt also deutlich unter 1 Million, je nach Konfiguration kann es auch höher gehen. Man muss dann aber über die Einsatzdauer wirklich sich anschauen, was kann man damit erreichen und welchen Impact habe ich für das Gebiet, in dem dann die Flächen geräumt sind.
Schauen wir noch ein bisschen das Geschäft hin, weil das ist ein außergewöhnliches Geschäft. Die sind im Tschad tätig, Ukraine, ich habe es gesagt, in Irak, Libyen, Syrien. Ist das ein gefährliches Geschäft? Deine Mitarbeiter und Mitarbeiter, sind die in Gefahr oder kann man da alles sozusagen voraussehen? Weil in diesen Ländern herrscht oft nicht ein sicheres System. Es hat teilweise auch bewaffnete Banden, die aktiv sind. Also da geht ja nicht jeder einfach mal ein bisschen herzuschäferle.
Ja, also es liegt natürlich in der Natur unseres Geschäftes, dass wir uns mit solchen Märkten, mit solchen Regionen beschäftigen. Wir sehen uns aber sicher nicht als Abenteurer und versuchen das Risiko schon zu kalkulieren. Wir sind sehr bedacht, unsere Mitarbeiter keinem Risiko auszusetzen. Ich glaube, wir haben Erfahrung damit, in diesen Gebieten auch zu arbeiten oder eine Präsenz aufzubauen. Und insofern gefährlich würde ich es nicht beschreiben, als komplex und schwierig und mit vielen Herausforderungen verbunden, auf jeden Fall schon.
Du hast auch noch ein bisschen nachbohren, du warst jetzt in Damaskus gewesen, der neue Anführer dort al-Sharaa hat eine terroristische Vergangenheit, völlig klar. Denkst du politisch, strategisch, sagst du, dort gehen wir rein, dort nicht, oder siehst du dich als einer, der eben auch eine politische Mission hat?
Also ich würde eigentlich uns gerne als apolitisch bezeichnen. Wir sind fokussiert auf unsere Vision, Gefahren zu beseitigen. Das Geschäft ist aber natürlich sehr politisch. Wir müssen schon uns bewusst sein, wie werden diese Länder regiert. Jetzt im Fall von Syrien würde ich nüchtern beurteilen, man darf eigentlich positiv überrascht sein, was die neue Führung da in den letzten 13, 14 Monaten erreicht hat. Das Land ist sicherlich noch nicht so stabil, wie man es sich wünschen würde, aber auf einem guten Weg. Und das bedeutet für uns, wir können dort aktiv sein und wie wir es gerade tun, auch eine entsprechende Präsenz aufbauen.
Aber wer sind denn eure Kunden? Also da rufen al-Sharaa an oder die Leute von der Ukraine? Wie funktioniert das? Du hast ja nicht einen Verkaufsstand irgendwo und sagst, da schaut mal die tollen Minenräumungsgeräte.
Das ist der erste Schritt der Arbeit, wenn wir uns einen Markt anschauen. Wer sind denn unsere Stakeholder? Ja, sind das die Vereinten Nationen? Sind das internationale Regierungen? Sind das Hilfsorganisationen oder sind das die Regierungen selber? Also da haben wir auch hier im Fall von Syrien, ist es ein breites Feld. Wir arbeiten hier eher mit internationalen Organisationen, aber früher oder später wird vermutlich und hoffentlich auch die Regierung selber unser Kunde werden.
Also es können Regierungen sein, es können UN sein, es können NGO sein.
Absolut, genau. Also von daher sehr breit. Es können auch kommerzielle Unternehmen sein, die Energieinfrastruktur in einem Land wieder aufbauen wollen, die Landwirtschaft unterstützen wollen. Wir sind also hier auch sehr darauf bedacht, Partnerschaften zu bilden mit internationalen oder aber auch lokalen Organisationen, um hier also dem Problem Abhilfe zu schaffen.
Du bist ein Minenräumungsspezialist. Gibt es denn auch Minenfelder, von denen man weiss, in ehemaligen Kriegsgebieten, wo einfach die Regierung oder die zuständigen Behörden sagen, das lassen wir jetzt einfach so liegen, das können wir gar nicht mehr räumen, oder es gibt keinen Anlass, das zu räumen. Gibt es das auch?
Ja, das gibt es auch. Es ist in der Tat immer eine wichtige Frage, womit fängt man an? Und da gibt es natürlich verschiedene Prioritäten. Das erste ist immer, dass man versucht, neuralgische Punkte irgendwie zu räumen. Dann Punkte oder Orte, wo die Bevölkerung stark gefährdet ist. Gegenden, in denen der Wiederaufbau von besonderer Relevanz ist. Und dann gibt es durchaus Minenfelder, wo man sagt, das hat heute keine Relevanz, das sperren wir ab und das lassen wir für später, wenn es entsprechende Gelder gibt.
Die Schweizer Tech-Industrie ist eigentlich getrieben von Innovation. Das meine drittletzte Frage, Philipp. An was tüftelt ihr um? Oder ist das Produkt jetzt einfach fertig und steht da?
Also Innovation wird bei uns groß geschrieben, in der Tat. Wir sehen eben sehr viel Potenzial, die Arbeit noch schneller voranzutreiben, indem wir eben Technologien weiterentwickeln. Wir setzen hier auf bewährte Anwendungen, aber auch auf neue. Wir sind gerade dabei, ein Team aufzubauen, was sich mit künstlicher Intelligenz beschäftigt, weil wir eben sagen, man müsste die Information, die es gibt, in diesen bedrohten Gebieten auch noch besser einsetzen können. Und insofern Innovation bei uns ganz groß geschrieben und ich erwarte, dass wir in den nächsten Jahren da auch noch viele Fortschritte werden
erzielen können. Du hast KI erwähnt. Welche Technologie wird denn bei euch in Zukunft matchentscheidend sein?
Also wir sehen den größten Fortschritt im Bereich der Detektion, also
im Auffinden von der Mine.
Dem Auffinden der Gefahr, also und zwar zu identifizieren, mit was für habe ich es mit einer Gefahr zu tun, mit welcher Gefahr habe ich es zu tun, um dann entscheiden zu können, wie ich sie am besten beseitige.
Okay. Philipp, letzte Frage nochmal ein bisschen philosophische: eine Welt ohne Krieg, dass du wieder ganz anders machst, wird es das geben, wirst du das erleben?
Das würde ich gerne mit Ja beantworten, aber das wäre wahrscheinlich etwas unrealistisch. Wir können allerdings sehr viel dafür tun, dass die Welt ein bisschen sicherer wird, dass die Gebiete, die unter den Kriegsfolgen leiden, schneller wieder von diesen Gefahren befreit werden, dass der Wiederaufbau beschleunigt werden kann, dass Flüchtlinge schneller in ihre Heimatgebiete zurückkehren können. Und das ist ein bisschen unsere Vision. Wenn ich irgendwann arbeitslos bin, dann werde ich eine andere unternehmerische Tätigkeit finden.
Philipp, ganz lieben Dank, dass du da rausgekommen bist und viel Glück und Erfolg für uns Unternehmen.
Vielen Dank für das Gespräch.
Ja, und wer weiter will auf dem Laufenden bleiben über die Innovationen, die Entwicklungen, aber auch Bedürfnisse und Herausforderungen der Schweizer Tech-Industrie, der abonniert den Tech Talk auf dem Kanal, wo ihr das gerne möchtet schauen möchtet. Ich danke ganz herzlich, dass ihr dabei gewesen seid. Sagen Ciao zusammen, wir sehen uns wieder im April. Wir kommen monatlich, bleiben gesund und bis dann. Danke.